Die Patienten kommen mit einer ganz anderen Einstellung. Sie wissen, sie müssen bei uns eine Lebensanamnese schreiben. Sie haben viel Aufwand im Vorfeld tatsächlich. Vielleicht auch eben diese Rennerei nach zwei Rezepten, wenn sie das dann möchten. Und das sortiert ein Stück weit ja schon die aus, die einfach nur zur Massage zu uns kommen wollen und am besten auf gar keinen Fall eine Übung machen wollen. Da ist eine ganz andere Bereitschaft von den Patienten dadurch.
Du hörst OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mirjam Eichholz-Kunz und Bettina Linn führen in Hessen und Baden-Württemberg 4 Physiotherapiepraxen mit dem Schwerpunkt Schmerztherapie. Teil ihres Konzepts ist die ursachenorientierte Ganzkörperanalyse. Was sich dahinter verbirgt, berichten sie jetzt im Gespräch mit OP-Herausgeber Ralf Buchner. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir in Frankfurt bei Mirjam und Betty. Hallo nach Frankfurt.
Hallo.
Guten Morgen.
Okay, cool, wenn ihr euch kurz selbst vorstellen könntet. Ich weiß nicht, wer will anfangen?
Ja, ich bin Mirjam Eichholz-Kunz. Ich bin Physiotherapeutin, Bachelor studiert, bin Teilheilpraktiker. Ja, und ich habe mich einfach selbstständig gemacht mit der Praxis und bin da mit Feuereifer mit dabei und bin mit Betty irgendwann zusammengekommen. Und leitet da mal weiter an Betty.
Also mein Name ist Bettina Linn. Ich bin eigentlich Diplom-Bankbetriebswirtin. Ich war sehr lange Zeit bei Bank beschäftigt, sowohl im operativen als auch im strategischen Bereich. War dann lange Zeit in der Unternehmensberatung tätig und dort im Finanzbereich und bin dann irgendwann zum Gesundheitswesen umgeschwenkt und habe dann Praxen und Kliniken beraten. Und wollte dann irgendwann mal was Eigenes schaffen und habe dann mich mit der Mirjam zusammengetan.
Das heißt, ihr seid beides Inhaberinnen.
Genau.
Ja. Clevere Entscheidung. Das heißt, ihr deckt einerseits das Therapeutische ab, andererseits das Betriebswirtschaftliche.
Genau.
Genau, und, so war es gedacht, ja.
Okay, und Betty, hast du es bereut, die Bank gegen eine Physiotherapiepraxis getauscht zu haben?
Keinesfalls, nein. Nein. Okay. Nein, total happy. War noch nie so glücklich wie jetzt, ja.
Okay, ja, das entspricht meinem Klischeebild von Bankern. Okay, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Also Mirjam, ich habe auf deiner Website gelesen, dass du hast geschrieben, ich habe eine raue Kindheit gehabt und habe viel mit Schmerzen zu tun gehabt und deswegen will ich Leuten bei Schmerzen helfen. Immerhin, du hast also auf deiner Internetseite geschrieben, dass du, dass Schmerztherapie euer Kernprodukt ist sozusagen, ne? Das ist euer Fokus.
Genau. Ich selbst habe einfach durch Unfälle, Sport, alles mögliche, verschiedenste Verletzungen, Operationen, Narben, einfach meine Themen so gehabt und hatte tatsächlich Dauerschmerzen. Von 8 Jahren angefangen, bis ich dann mal meine Lösung gefunden hatte. Mit Ende 20 fing es an, meine Rückwärtsweg in die Verbesserung. Und ja, habe richtig gemerkt, ich war eh schon super gerne Physiotherapeutin, aber dann habe ich so ein paar spezielle Tools kennengelernt, wie Atlaskorrekturen oder vor allem auch die Prototherapie. Und dann habe ich gesagt, so, das ist mein Ding, das ist meine Mission. Ich möchte gern einfach mehr Menschen helfen, diese Methoden kennenzulernen und davon zu profitieren.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr gerade einen Preis gewonnen dafür, dass ihr das auf eurer Internetseite auch gut darstellt, damit Leute das gut sehen können. Ihr habt gerade den hessischen Website Award 2024 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Ja. Ja. Damit, hätten wir auch nicht damit gerechnet, weil die Konkurrenz war schon hart, weil es hauptsächlich Verkaufsportale sind. Und wir wollen ja nichts verkaufen, wir wollen ja einfach nur eine Dienstleistung oder eine Leistung darstellen. Aber dass wir da gewonnen haben, das war eigentlich wirklich eine schöne Sache, ja.
Aber ihr gehört zu den Leuten, die es schaffen, auf den ersten 2 Seiten zu sagen, was die Patienten davon haben. Also ihr traut euch nicht zu sagen, wir sind Spezialisten für Schmerztherapie, aber immerhin, ihr sagt, was ihr für mich tun könnt, wenn ich als Patient drauf gucke, finde ich gut.
Genau, wir möchten zielgruppenorientiert eigentlich die Webseite aufbauen, dass die Patienten, die im World Wide Web suchen, dann auch unsere Seite finden und merken, oh ja, das ist genau das, was ich brauche. Und nicht, dass wir sagen, das können wir an Leistungen, weil viele Patienten wissen ja gar nicht, was hinter der Leistung steckt.
Stimmt. Trotz der ganzen Beschreibungen, die man praktisch auf jeder Internetseite findet, was manuelle Therapie ist, was Physiotherapie ist, gehe ich hier die Wette ein, dass kein Patient den Unterschied wirklich weiß oder beschreiben kann. Okay. Jetzt habt ihr gesagt, ihr wollt gefunden werden im Web. Das heißt, ihr seid gar nicht scharf darauf, dass Leute mit einem Muster 13, mit einer GKV-Heilmittelverordnung zu euch kommt, sondern ihr wollt, dass Patienten mit speziellen Problemen zu euch kommen. Ist das das Konzept?
Ja und nein. Also wir wollen schon, dass die Patienten ihre Heilmittelverordnung nutzen können. aber halt eben auch verstehen, dass wir da in 15 bis 20 Minuten manchmal keine ursächlichen Problematiken grundlegend lösen können. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Wir wollen nachhaltig helfen. Wir wollen, dass die Patienten praktisch langfristig ihren Effekt davon tragen. Und dazu brauche ich halt eben eine Ursachensuche. Also ich muss ja erstmal schauen, also eine Diagnostik machen, gucken. Und das ist ja jetzt nicht in dem Umfang Bestandteil dessen, was wir über eine normale GKV-Verordnung machen können. Und deswegen bieten wir da natürlich Selbstzahlerleistung auch an.
Okay, lass uns mal kurz einordnen. Wie viel Prozent eures Umsatzes macht ihr mit GKV?
60 bis 70%.
Okay, also relativ normal, ne? Ja, genau.
Ja,
Und
ja, ja, ja.
wie viel Prozent der GKV-Patienten nehmen auch noch Selbstzahlerleistungen in Anspruch?
Also sehr viele, beziehungsweise wir beraten Patienten natürlich auch dahingehend, wie sie halt eben Möglichkeiten haben, vielleicht auch Rezepte zu kombinieren. Also das ist ein Teil unseres Services. Den Patienten sagen, du hör mal, wenn du auch noch ein Kiefergelenkproblem hast, dann ist das eigentlich Thema für einen Zahnarzt und der kann auch verordnen, weil das auch einer unserer Schwerpunkte ist, Kiefergelenkstherapie. Und ein Kiefer kommt eben seltenst allein. Und dann sagen wir natürlich, du und die andere Verordnung kann vom Arzt für Lendenwirbelsäule oder was auch immer kommen. Und dann ist es natürlich auch immer sinnvoll, dann dürfen wir A, auch rein versicherungstechnisch auch in beiden Bereichen arbeiten. Das ist natürlich auch ein anderer Aspekt des Ganzen. Und so können wir das kombinieren. Und deswegen sind es doch noch relativ viele Verordnungen. Aber es gibt auch wirklich sehr viele Patienten, die Selbstzahlerleistungen in Anspruch nehmen. Tatsächlich, wo wir dann dieses Heilpraktiker-System nutzen dafür. Und das ist wirklich so, dass die Patienten, unser Ziel ist immer, nicht nur diese 20 Minuten zu haben, sondern auch 40 Minuten Zeiteinheit mindestens mit dem Patienten zu kommen.
Wie viel Prozent der Patienten kriegen solche Zeiteinheiten bei euch? Wenn ihr 100% GKV-Patienten hättet, wie viel davon haben 40-Minuten-Takt wirklich? Bei wie viel Prozent der Patienten kriegt ihr das hin?
Also in zwei Praxen sind es 99%.
Okay.
Ja. Bei zwei Praxen, bei der einen, die wir übernommen haben, Entschuldigung, bei drei Praxen, bei einer Praxis ist es noch im Umschwenken, weil es einfach aus dem alten System noch kommt.
Was das Haupthindernis? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh ja, 40 Minuten Takt hätte ich auch gerne. Was ist die Hauptherausforderung? Ihr habt gerade gesagt, ihr habt eine dazu gekauft jetzt gerade und jetzt müsst ihr das umstellen.
Ich mache es mal von der betriebswirtschaftlichen Seite. Die Patienten, die sind sehr froh, weil sie recht schnell merken, dass die 40 Minuten ihnen extrem gut tun. Also uns eilt auch der Ruf voraus, dass wir längere Therapiezeiten machen. Und die wissen auch schon, viele kommen über Mundpropaganda zu uns. Deswegen sind sie bereit. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit mit der Doppelbehandlung. Da haben wir auch Ärzte, die das dann auch zum Glück verschreiben, immer mehr auch merken und die Patienten eben auch merken, dass sie schneller austherapiert sind. Das ist ja eigentlich das Tolle. Aber natürlich haben wir auch Patienten, die sich dann schwer tun, aber es nutzt eben auch den Therapeuten sehr.
Ja, also der Therapeut hat halt eben, wenn er denn diese 40 Minuten Zeit hat, A, hat er nicht diesen schnellen Wechsel. Und was ich einfach immer betone, also gerade auch dem Patienten gegenüber, wenn es mal darum geht, ich muss vielleicht mal doch mehr argumentieren für eine Selbstzahlerleistung, sage ich immer, schau mal, die ersten 20 Minuten, die wir haben, da geht Zeit ab für Anziehen, Ausziehen, Dokumentation, ich muss Raum lüften und so weiter, desinfizieren. So, dann, das ist ein Fixum, das habe ich immer. Wenn ich aber 40 Minuten habe, die zweiten 20 Minuten, die Sie dazu kaufen, das ist das, was wir wirklich blank an Therapiezeit dazwischen drin haben. Und das ist eine rein 20 Minuten, rein Therapiezeit. Und das ist natürlich ein Riesenargument dafür, was ein Unterschied ist zu den ersten 20 Minuten, wo halt immer diese zwei Teile gehen immer ab.
Kriegen dann die Leute das alle gleichmäßig umgesetzt?
Prima über die Rezeption und die haben das wirklich toll im Griff. Und in der einen Praxis schulen wir es halt langsam. Es geht ja auch darum, nicht da brachial jetzt plötzlich dieses System in diese eine Praxis reinzubringen, sondern es soll ja langsam wachsen. Das darf langsam wachsen. Die Therapeuten kannten das ja auch vorher so mit dem kürzeren Zeittakt und waren damit ja auch schon ein Stück weit konform.
Nein.
Ja, aber sie haben zumindest, sie haben darin gelebt. Sie sind nicht daraus geflüchtet, sie haben nicht den Beruf gewechselt, ne? Aber sie waren noch da und jetzt beginnen wir da langsam mit. Das braucht halt eine Schulung tatsächlich, was wir auch gemacht haben, intern geschult haben. Wie kann ich das dem Patienten näher bringen? Und da ist immer dieses große Thema Verkauf, das Mysterium, das Wort, was kein Therapeut gibt, das zu nehmen und zu sagen, schaut mal, es geht darum, einen Bedarf zu decken. Es ist nur oft so, dass der Patient ja gar nicht weiß, dass wir solche Selbstzahlerleistungen anbieten können, dass wir eine Analyse vor Start der Behandlung machen können, dass wir ihn damit in eine ursächliche Behandlung reinbekommen und nicht an der Symptomthematik rumkämpfen. Und das, ja, dafür braucht es einfach zu verstehen, erstmal für den, der verkaufen soll, in Anführungsstrichlein, dass es ja eher darum geht, A, ein Bedürfnis zu erkennen, das dann nochmal zu betonen und dass doch jetzt die Möglichkeit besteht, das Angebot zu nutzen bei uns. Und das ist ein Unterschied für mich persönlich. Das war für mich der Breaking Point, Verkauf in einen Bedarf decken, ein Bedürfnis zu erfüllen.
Ja, würde natürlich jetzt, würden Therapeuten sagen, naja, das ist Wortklauberei, das ist einfach das Schönreden, so. Kann man Therapie machen, ohne zu verkaufen? Denn eigentlich ist Therapie auch immer eine Auswirkung auf Verhaltensänderungen. Insofern muss ich doch eigentlich immer verkaufen. Also wenn ich nichts wirtschaftlich verkaufe, dann will ich doch, dass eine Verhaltensänderung stattfindet. Insofern finde ich ja, ist Verkaufen elementarer Bestandteil der Therapie, oder?
Man verkauft sich immer. Von der ersten Sekunde, man lächelt jemand an, man gibt ihm die Hand, man nimmt ihn mit. Also man verkauft eigentlich pausenlos sich selbst als eine kompetente Person vor dem Patienten mit seinem Konzept. Man erklärt ja auch dem Patienten, warum mache ich das denn jetzt? Dann verkaufe ich in der Sekunde, was ich da tue. Ich erkläre ihm das, hole ihn da ab, wo er steht. Das ist eigentlich ein pausenloser Verkaufsprozess, wenn wir streng.
Ja, ich war mal vor 20 Jahren bei einem Kongress der amerikanischen Physiotherapeutinnen und da war eine Armee-Physiotherapeutin, die Leiterin der Physiotherapeuten der Marines, glaube ich. Und die hielt einen Vortrag und sagte, hier Leute, wer von euch ist eigentlich Physiotherapeut geworden, damit er nicht verkaufen muss? Und dann gingen die Arme alle hoch und alle sagten, ich würde mal vermuten, das könnten wir heute in Deutschland machen, da würden auch alle Arme hochgehen. Wie machst du das in deinem Team, die davon zu überzeugen, dass die sagen, oh, ich finde Verkaufen mega cool und das hilft unseren Patienten wahnsinnig?
Schulen. Schulen für Schulen, Schulen. Immer wieder daran erinnern, ja. Und einfach immer wieder auch, wie gesagt, zeigen, dass es nichts Negatives ist. Wir haben so negative Assoziationen mit diesem Verkaufsthema. Man darf ja nichts aufquatschen und sagen, du, wenn du das nicht machst, dann darfst du aber nicht unser Patient sein. Da sollte da nicht stehen an dieser Stelle, sondern es geht ja nur darum, so hätte man eine Möglichkeit. Und wenn der Patient sagt, okay, ich möchte aber dann doch lieber die andere Option, ja, dann muss es aber auch okay sein. Dann muss man ihm nur sagen, warum, was ist dann vielleicht da nachteilig dran, dass es meinetwegen langsamer geht oder vielleicht nicht unbedingt, vielleicht eher durch Zufall die Ursache, wenn du nicht aber systematisch und kontrolliert. Und wenn man ihm das dann aufzeigt, dann kann er immer noch wählen. Und dann kann man ihn ja auch erstmal heimgehen lassen. Und, ne, und mal einen Teil der Therapie, manche machen auch erstmal ihre 20 Minuten und irgendwann sagen sie, ich müsste es doch mal gern ausprobieren. Oder sie haben ein zweites Rezept und merken plötzlich mit dem zweiten Rezept, huch, das geht ja wirklich viel besser. Dann wird es. Und so kam es auch bei mir, dass die Patienten gespürt hatten über die ehemaligen MTKG-Rezepte vom Zahnarzt, wo es noch so eine schöne heile Welt war. Und damals fing es an, als es dann plötzlich 2017 gewechselt hatte auf die andere Heilmittelverordnung. Da haben die Patienten gesagt, ja, wie können wir das denn behalten mit den 40? Die Frage kam von meinem Patienten damals. So kam ich aus dem Ganzen heraus zu diesem System.
Das heißt, wenn Patienten erstmal verstanden haben, wie gut das tut, längere Therapie zu haben, mehr Zeit zu haben für das, was sie da machen, dass die dann auch von selbst kommen und sagen, ey, was kann ich tun, um das zu tun? Rein rechtlich ist es ja kein Problem, würde ich mal sagen. Das ist überhaupt kein Ding. Es ist tatsächlich nur ein mentales Problem. Und wenn ich mit Kassenleuten rede, dann sagen die, sie finden das ganz gut, wenn Patienten dazu bezahlen. Würdest du sagen, das hilft, wenn Patienten dazu bezahlen, der Therapie und dem Therapieerfolg?
Ich habe den Eindruck schon, das ist so ein, ja, ich möchte das Statement, während so ein Zettelchen, das hat mir der Arzt gegeben, ich reiche es mal an dich weiter, das ist schon ein anderes in die Therapie einsteigen. Also auch das Thema Mundpropaganda, was Betty vorhin ja erwähnt hat, dass die Patienten sehr viel über Kontakte eigentlich kommen, die sagten, hey, da ist es toll, ist was ganz anderes. Die Patienten kommen mit einer ganz anderen Einstellung. Sie wissen, sie müssen bei uns eine Lebensanamnese schreiben. Sie haben viel Aufwand im Vorfeld tatsächlich, vielleicht auch eben diese Rennerei nach zwei Rezepten, wenn sie das dann möchten. Und das sortiert ein Stück weit ja schon die aus, die einfach nur zur Massage zu uns kommen wollen und am besten auf gar keinen Fall eine Übung machen wollen. Da ist eine ganz andere Bereitschaft von den Patienten dadurch.
Okay, also Compliance wird erhöht durch Entscheidung und Entscheidung wird klar gemacht dadurch, dass man auch selbst Geld auf den Tisch legt, ne? Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn ein Patient zu Anfang der Therapie schon über die Zuzahlung rumstöhnt, dass man sich eigentlich überlegen müsste, ob es nicht rausgeschmissen ist, Zeit ist, ihn überhaupt zu behandeln, wenn er schon bei der Zuzahlung Theater macht.
Könnte man überlegen, ja. Aber manchmal muss man sie nur an einem gewissen Punkt abholen und klar machen, dass wir nur das Ganze durchreichen und wir nur Dienstleister sind für die Kassen an
Ja,
der Stelle.
klar. Nehmen wir mal deine Leute. Also wenn ich mir vorstelle, dass du eine ganz normale klassische Physiotherapiepraxis übernimmst und das erzählst, was du jetzt gerade so erzählt hast, dann würde ich mal sagen, wäre zumindest die Angst bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen da, dass die Hälfte der Leute sofort kündigen und das Weite suchen.
Nee.
Echt nicht? Okay,
Nein.
wie machst du das? Also wie hältst du die?
Ne? Tatsächlich war das einfach auch wieder Schulen, aber es liegt auch mit an unserem Praxiskonzept und daran, dass wir durch diese Besonderheit der ursachenorientierten Analyse, die wir bei uns in der Praxis ja anbieten, da die Therapeuten so Feuer fangen daran an diese Möglichkeit, ach, okay, ich kann nochmal mit dieser Technik, mit dieser Analysemethode, die wir machen, ursächlicher suchen und dann nochmal ganz anders bei den Patienten helfen, da fangen die eigentlich alle Feuer mit, ne? Also falls mich probieren mit die. Aber das ist tatsächlich, da haben die, das ist keiner gegangen.
Aber dann
Ja.
zahlst du ihm bestimmt viel mehr, als sie woanders bezahlt kriegen.
Viel mehr. Also ich denke, wir haben einen guten Lohn, definitiv. Also ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Aber viel mehr, also ich würde sagen, dass das in einem guten Rahmen, der wirtschaftlich gut machbar ist,
Kriegen
umsetzbar ist.
Sie Erfolgsbeteiligung, wenn Sie was verkaufen? Oder machst du solche Incentives?
Nee. Nein, die Mitarbeiter bekommen keine erfolgsorientierte Bezahlung, weil es ist ja jeder wichtig bei uns. Also es ist ja wirklich auch, es ist der Therapeut, es ist die Rezeptionskraft und es wäre unfair, wenn ich den Therapeuten jetzt eine Erfolgsprämie gebe, weil die Rezeption macht auch ganz, ganz viel, ne? Aber was bei uns auch so gut ankommt, ist, dass wir die Therapeuten recht frei von irgendwelchen Verwaltungstätigkeiten halten. Das heißt, die Therapeuten therapieren bei uns. Die haben ihr iPad, wo sie alles digital dokumentieren können und der Rest wird ihnen abgenommen. Man muss sich nicht um Rezepte kümmern, um alles. Und die ganzen Abläufe, die im Hintergrund ablaufen, das organisieren wir und sie können sich voll auf den Patienten konzentrieren und das kommt auch gut an.
Ja,
Ja.
macht ja auch Sinn, dass man die Leute einsetzt zu dem, wofür man sie eingekauft hat, nämlich für die Therapie und nicht für die Organisation. Jetzt habt ihr mehrere Filialen und ihr seid zwei Inhaberinnen. Das heißt, eure Filialen funktionieren offensichtlich, ohne dass ihr daneben sitzt und den Leuten jeweils Händchen haltet. Wie habt ihr das organisiert?
Also, wir haben es so organisiert, dass jede Praxis natürlich ihren Praxisleiter hat.
Ist das eine fachliche Leitung oder ist es eine organisatorische Leitung oder gibt es beides?
Es ist die fachliche Leitung und die organisatorische Leitung bin sozusagen ich. Ich vagabundiere, ich fahre wöchentlich die Praxen ab und bin immer im regen Austausch mit den Praxisleitern, mit den Rezeptionskräften. Therapeuten können auch zu mir kommen, aber ich bin da mehr, was die organisatorischen Prozesse angeht, der Ansprechpartner und halt eigentlich so immer mich aktuell, was die Themen anbelangt. Genau.
Habt ihr Kennzahlen vereinbart für die Praxisleiter, die sie einhalten müssen? Also messt ihr Auslastung oder Selbstzahlerquote oder durchschnittlicher Privatpreis oder sowas?
Wir schauen schon uns die Zahlen an, natürlich, aber wir geben den Praxisleitern keine Kennzahlen vor. Nein.
Okay. Wie steuerst du das dann? Also du bist ja Unternehmensberaterin, also dein Anspruch ist ja, du steuerst die Praxis, steuerst du es, indem du einfach guckst und siehst, was da vor Ort ist, oder wie machst du das?
Ja, natürlich, wenn man aus der Bankbranche kommt, dann ist man sehr kennzahlengetrieben. Das ist in der ganzen Finanzbranche so. Und ich habe es gesehen, wie viele Projekte, viele Sachen dadurch Schiffbruch erlitten haben. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen das nicht, auch natürlich mit Miriam. Wir möchten das empathisch führen. Das klingt jetzt so, ja, so wischiwaschi, aber wir haben die Zahlen schon im Blick und wir kennen unsere Leute sehr gut. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass wir die Mitarbeiter kennen, die kennen auch uns, dass wir eine offene Kommunikation haben und es läuft einfach super. Also ja, ich glaube, man kann auch mit Nicht-Kennzahlen führen.
Ja, definitiv kann man das. Wie ist es denn mit auf der Therapieseite? Also wie guckt ihr oder wie messt ihr, dass ihr therapeutisch die Ziele erreicht, die ihr erreichen wollt?
Ja, also meist kommt es ja im Rahmen der Teamsitzung dazu, dass dann halt
Genau.
die Therapeuten dort entsprechend sagen, du, ich habe hier einen Patienten, irgendwie hänge ich fest, ich komme da nicht weiter. Dann wird entweder im Team nochmal kurz was besprochen oder man sagt mal, okay, entweder mal einen Therapeutenwechsel, ne, dass entsprechend da einfach jemand anders drauf schauen kann. Oder wie gesagt, wenn das jetzt ein Patient ist, wo wir wirklich noch keine Analyse haben, dann ist das der Moment, wo man dann sagt, Mensch, wäre doch mal gut, vielleicht doch diese Analyse zu machen entsprechend. Also da gibt es verschiedene Wege, aber entscheidend ist eigentlich, dass der Therapeut dann irgendwo ein Stück weit kommt und sagt, da geht es irgendwie nicht weiter. Also da versuchen wir wirklich zu schauen, ich benenne es immer Ego-Hosen auszuziehen. Es geht nicht um mich, dass ich jetzt mich bloßstelle als Therapeut und sage, ich kann das nicht, weiß nicht, mit dem Patienten umzugehen, sondern es geht ja darum, unser gemeinsames Ziel als Praxisteam ist, diesen Patienten möglichst nachhaltig mit einer Besserung rauszuschicken. Und das machen wir als Team. Und da braucht es halt manchmal ein paar Einheiten mit dem Therapeuten und vielleicht ein paar andere mit dem, weil der da ein bisschen mehr seine Affinität hat. Und so kann man ja diese unterschiedlichen Kompetenzen, die jeder Einzelne hat, genau da gezielt einsetzen. Finde ich einfach sehr hilfreich, wenn man als Team die Patienten gemeinsam behandelt. Was nicht heißt, dass wir jetzt hier pro Sechser-Rezept drei Therapeuten
Nein, nein,
durchschicken.
ich verstehe das. Ja, ich weiß. Aber das ist natürlich das Ding. Die meisten Therapeutinnen und Therapeuten sagen, ah, oh, nee, die Patienten wollen keinen Wechsel und dann wird einfach zu Ende behandelt, ohne Sinn und Verstand. Wie macht ihr das dann, dass ihr als Teamtherapie wahrnehmt? Was gibt es für Meetings, für Treffen?
Also wir haben auf jeden Fall die wöchentliche Teamsitzung, wo das Therapeutenteam zusammenkommt und tatsächlich einfach erstmal sowohl organisatorische Dinge besprochen werden, aber eben auch therapeutische. Das hat jede Praxis immer für sich intern. Dann gibt es aber auch noch ein Praxisleiter-Meeting mit der Betty zusammen, wo dann halt eben mehr diese organisatorischen Themen besprochen werden und einfach geschaut wird, dass alles rund läuft. Und dann gibt es aber auch mal ein reines Praxisleiter-Meeting, was dann aber einmal im Jahr ungefähr stattfindet. Oder wenn es halt mal irgendeinen konkreten auch gäbe, dann würde sowas auch nochmal stattfinden, aber es hat es bisher nicht gebraucht.
Wenn ich also bei dir jetzt Therapeut wäre, dann würde ich mindestens einmal die Woche mit dir im Team sitzen oder mit meinen Kollegen im Team
Genau.
sitzen. Gibt es dafür eine Struktur, eine feste, oder ist das so, einer bestellt eine Pizza und wir reden mal ein bisschen und tauschen uns aus?
Nein, also in Struktur ja. Also im Sinne von, es wird A Protokoll geführt, zum einen, ne? Einfach auch nochmal nachlesen kann, es ist ja auch mal jemand krank oder nicht da. Dann wird natürlich immer erstmal geschaut, gibt es irgendwelche Dinge vom Team, zum Beispiel das, was man besprechen muss. Also jeder hat die Möglichkeit, da auch Dinge anzubringen, entsprechend. Und ja, also dann wird halt eben geschaut, es wird auch mal gezielt gesagt, okay, das nächste Team-Meeting machen wir, keine Ahnung, irgendeine Behandlungstechnik mal zusammen durch. Also das wird immer dann im Vorfeld ein Stück weit auch geplant. Dann braucht man ja wieder so Phasen, Übergang zur Planck-Verordnung, wo es einfach viel wieder viel
Inhaltlich, ja.
braucht, inhaltliches. Das wird einfach ein Stück weit angeguckt, auch nach dem Bedarf und was ansteht, ne?
Wie kriegst du es hin, dass deine Leute reflektiert genug sind, rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass sie nicht vorwärts kommen? Habt ihr so interne Regeln? Also ein Freund von mir hat gesagt, wenn ich nach drei Behandlungseinheiten nicht einen echten Fortschritt verspüre, dann mache ich entweder einen kompletten Methodenwechsel oder ich wechsle die Therapeuten aus. Habt ihr solche Regeln auch?
Die ist nicht wirklich so ausgesprochen, aber das findet doch auch statt.
Hm.
Wäre eine gute Idee, das mal so zu machen, einfach so als messbares Ding. Also ich persönlich mache das für mich tatsächlich so. Drei Behandlungen und dann, also eigentlich eine, um ehrlich zu sein, bin ziemlich ambitioniert an dieser Stelle. Da muss es vorwärts gehen. Aber als Regel habe ich es nicht ausgesprochen. Die Therapeuten kommen, also da ist ein ganz reger Austausch eigentlich da. Ne? Also da merkt man auch, dass die Therapeuten untereinander eigentlich viel kommen, weil sie halt den Kopf frei haben dafür. Sie haben den Kopf dafür frei und dann ist denen das natürlich viel mehr präsent, wie, ah, ich muss bei dem einen noch kurz die Rezeptkorrektur machen. Das haben die ja nicht. Die geben es der Rezeption, die macht die Korrektur und dadurch sind die einfach immer in diesem Therapiethema drin und wollen da auch selbst ja sich entwickeln und vorwärts kommen und dann, ja, fragen die.
Unterschied bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was die Ausbildung angeht? Also merkt man, ob jemand aus einer Fachschule kommt oder eine akademische Ausbildung hat?
Merken im Behandlungskontext, muss ich
Vielleicht
gerade
nur, also Behandlungskontext würde
nachdenken.
ich gar nicht machen, so in der Reflexionsfähigkeit, in der Fähigkeit, auch mal kritisch auf die eigene Arbeit zu gucken oder so.
Nee, könnte ich nicht unbedingt so festmachen, nein. Also, nee, wenn ich jetzt gucke, wir haben ein bunt gemischtes Team, auch mit Bachelor-Therapeuten, natürlich diversen und Ausgebildeten, kann ich nicht ganz so konkret sagen, nein. Also, ich finde, da hat sich in der Ausbildung auch viel getan, tatsächlich.
Wie stehst du denn zu der Diskussion, die ja, also eigentlich hätte ja jetzt inzwischen das Berufsbild der Physiotherapeuten aktualisiert werden sollen. Das findet jetzt nicht statt, aber es gab ja mal einen Entwurf vor einem Jahr, glaube ich, wo drin stand, dass ein Großteil der Physiotherapeuten weiterhin eine Fachschulausbildung kriegt und nur ein kleinerer Teil dann akademisch ist. Da gab es eine Diskussion, wollen wir grundständig akademisierte Therapeuten haben oder nicht? Und was sagst du? Also wenn du sagst, hey, ich merke den Unterschied sowieso nicht, dann könntest du auch sagen, okay, dann brauche ich auch keine grundständige akademische Ausbildung. Oder siehst du das anders?
Also hätten wir das Gespräch vor 20 Jahren geführt, hätte ich eine andere Antwort gegeben als jetzt. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, man merkt den Unterschied drastisch. Also ich fand gerade diese Reflexionsfähigkeit damals extrem. Ich habe Bachelorstudenten betreut und aber auch von der Ausbildungsseite her im Rahmen von meiner Praxistätigkeit damals. Und musste damals sagen, da war es wirklich noch der Unterschied ziemlich drastisch. Das hat sich aber stark angenähert. Also ich finde, dass die Ausbildungen wirklich viel mehr in diese Richtung jetzt auch gegangen sind, mal mit der ICF oder Ähnlichem zu arbeiten. Deswegen merke ich es jetzt, wenn ich jetzt sehe, mein junges Team hier in meiner Praxis gerade vor Ort, die sind wahnsinnig reflektiert. Also da kann ich das überhaupt nicht wiederfinden, dass die keinen Bachelor-Titel dahinter stehen. Und deswegen habe ich jetzt gerade, als die Frage mal von einem Politiker kam bei einem Verbandstreffen, da habe ich dann gesagt, naja, also um ehrlich zu sein, sind wir Handwerker. Eigentlich brauchen wir es erstmal hier und müssen dann dieses reflektieren können. Und dafür finde ich, ich muss ja als Therapeut erstmal wissen, was will ich denn? Möchte ich mehr an der Behandlungsbank stehen oder möchte ich auch eine andere Laufbahn in Richtung vielleicht mal Studien machen oder Ähnliches eintragen oder leitende Position, was auch immer. Und an dieser Stelle habe ich dann eher dazu geraten zu sagen, Mensch, also ich finde, es sollte den Therapeuten noch freistehen, will ich nur die Ausbildung, will wirklich nur das, oder möchte ich doch auch die Möglichkeit haben, mal ins Ausland zu gehen oder Ähnliches, dann würde ich eher den Bachelor wählen. Aber das würde ich auch auf Deutschland spezifisch jetzt eben sagen und durch die Entwicklung, die Verbesserung der Ausbildung tatsächlich.
Okay. Wenn ihr jetzt Leute sucht, sucht ihr da differenziert nach akademisierten und nicht akademisierten oder nehmt ihr jeden, den ihr kriegen könnt?
Nee, wir nehmen nicht jeden, den wir kriegen können. Nein. Aber jetzt suchen nicht gezielt nach einem Akademiker,
Okay,
sondern
ja.
suchen eigentlich eher nach einem Therapeuten, der einfach Lust drauf hat, der behandeln möchte, der mit dem Patienten zusammen sein Ziel erreichen möchte. Da schauen wir drauf. Also wir gucken ein bisschen nach dem Feuer in den Augen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und das ist eigentlich viel entscheidender als die Grundmotivation, die derjenige mitbringt. Die ist für mich viel entscheidender, weil wenn jemand will und vielleicht das Handwerkszeug noch nicht hat, das kann ich dem beibringen oder sagen, Mensch, dann mach doch mal Schulung XYZ, der kann lernen. Aber es braucht diesen Grundwillen, diese Motivation, die sollte da sein. Das ist eigentlich das, warum unsere Bewerbungsgespräche öfter länger dauern tatsächlich. Also es kann schon auch mal 2 Stunden oder länger sein, weil ich einfach dann viel ins Gespräch, ins Philosophieren, dann kriegt man viel drumherum mit. Wie tickt der? Das ist viel entscheidender, finde ich persönlich, weil alles andere ist lernbar.
Was ist denn der Hauptgrund, warum Leute zu euch kommen? Also auf eurer Internetseite, da steht, wir bieten und dann fängt es an mit dem, was immer kommt. Überdurchschnittliche Bezahlung, betriebliche Altersversorgung, betriebliche Krankenversicherung. Habe ich gesagt, ja, echt jetzt? Ist das die Reihenfolge, die wichtig ist? Oder ist das auch der Grund, was deine Leute dann wollen? Oder hast du andere
Ein
Motive?
Satz wurde jetzt geflissentlich überlesen. Nee, wir versuchen da schon erstmal diese Motivation, wenn du auch wirklich Lust hast, dich da auszutoben. Ne? Ich benutze ja wirklich diese Wortwahl austoben, unter anderem auch. Also mir ist einfach wichtig, es ist ja nicht nur das, was den Therapeuten, er möchte schon auch wissen, was habe ich für ein Gehalt, was gibt es noch drumherum. Und was wir einfach häufig bekommen ist, wir haben ja ein Gespräch meist erst mit mir zum Beispiel, als auch vom therapeutischen Kontext her. Und dann erst im zweiten Schritt kommt dann die Betty mit dazu, wenn es einfach mehr um diese ganzen Personalwesensthemen geht. Und dann ist es auch ein gemeinsames Gespräch dann. Und dann merkt man oft zum Beispiel, na, weil ich kann ja dann doch auch mal sehr visionär luftikusartig wirken durch meine Art. Und dann kommt
Visionär nennt man das.
Ja, dann kommt die solide Betty. Und dann wird da ein Schuh draus. Dann merken die plötzlich, oh, das steht ja wirklich gut hier auf guten Beinen. Und dann kommt da so eine Sicherheit einfach mit dazu, dass wir da uns wirklich bei allen visionären Gedanken, die wir da so haben und umsetzen, dass wir auf der anderen Seite einfach auch eine sehr solide Grundstruktur haben. Und das gibt viel Sicherheit.
Jetzt hast du die positive Aspekt gemacht. Ist es nicht nervig, so eine Unternehmensberaterin, die aus der Bank kommt und sich Kennzahlen anguckt, zu haben, die dann sagt, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Nervt das nicht?
Sie behauptet immer, sie wird den Nerven, tut sie aber nicht. Ich muss wieder die Böse spielen, sagt sie dann immer. Nein.
Was war das Letzte, was dich genervt hat von Bettys Entscheidung, wo du deine Vision nicht umsetzen konntest, wo sie dich gebremst hat?
Nee, da muss ich jetzt echt drüber nachdenken.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ich treffe ja auch keine Entscheidung alleine.
Nee,
Also
machen wir nicht.
das mache
Gut,
ich nicht.
aber.
Also wir machen das zusammen und wir wägen dann immer Pro und Contra ab. Miriam hat da eine fachliche Idee. Ich wäge das dann ab und dann sage ich, guck mal, wenn wir das machen, dann wäre das so und so. Wenn wir es nicht machen, dann klar, haben wir das, sparen das und dann entscheiden wir gemeinsam und sagen, gehen wir das Risiko ein und lassen uns auf was Neues ein oder sagen wir, uff, da verbrennen wir uns die Hände. Also das ist eine
Okay.
gemeinsame Entscheidung. Ich habe da nicht den Finger drauf.
Aber umgekehrt bin ich auch in Schule raus. Also, Betty, ist es nicht nervig und anstrengend, mit so einer Visionärin zu arbeiten, die ständig nach neuen Methoden und Pfaden sucht?
Nein, ich bin ja auch sehr visionär, das muss ich ja auch sagen. Zwar in meinen Themen, aber ich bin diejenige, die dann alle nervt, weil ich wieder irgendwie eine neue IT umsetzen will. Also ich bin sehr digital getrieben, und IT getrieben, aber halt immer, wo ich dann sage, Mensch, ich will euch doch die Arbeit erleichtern, muss er dann
Okay.
erstmal mir ja mit großen Augen mich anschauen und dann sagen, sagst du. Und also wir sind schon beide Visionäre, jeder in seinem Bereich. Und ich glaube, wir verlieren dann doch nicht die Bodenhaftung, wir holen uns dann immer gegenseitig wieder runter.
Also das ist auch mittlerweile, und das ist schön für mich, ich fühle mich nicht mehr als Einzelkämpfer, wie ich das früher hatte. Es ist wirklich so ein gemeinsames Voranschreiten und Wachsen. Und wenn ich mal aus irgendwelchen Gründen nicht komme, weil ich habe halt immer drei Kinder, ne? Junge Kinder, da ist auch dann immer anders noch Action gefragt. Und wenn ich mal nicht so kann, fällt es nicht mehr so ins Gewicht. Und das ist einfach der Riesenvorteil von dieser Doppelspitze, die wir haben, und dann eigentlich auch diese Praxisleiter. Es lässt sich viel mehr auch mal abfangen, wenn mal irgendwas nicht so rund läuft oder so. Und das kann jeder mal einspringen, weil er mittlerweile die Kompetenz erworben hat. Wir lassen auch die Leute im Team wachsen. Das ist uns, also mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass jeder sich da entfalten darf und nicht jetzt Standard F abliefern muss, sondern wenn der sagt, hey du, ich hätte aber eigentlich mal Lust auf noch was anderes an Konzept anzubieten, dann hören wir uns das an, schauen uns das an und gucken, ob wir das umsetzen können.
Wie lange seid ihr jetzt schon zusammen, selbstständig?
Das haben
Seit
wir
2020 jetzt.
Okay,
Aber wir
ja.
kennen uns schon länger. Also ich war bei Miriam in Behandlung.
Ja, alles klar, sehr schön.
Ja.
Sie hat schon als Patient da liegt und dann sagt, ey, mal, wie ist denn das eigentlich mit der BWA? Wie kann man das lesen und das lesen? Ja,
Das
ist
hat
ja
sich
okay.
so ein bisschen ergeben, dass Betty auch immer so sagte, Mensch, du hast so einen tollen Beruf. Beim nächsten Leben könnte ich mir vorstellen, auch Physio zu werden. Da sagte ich, ja, wenn diese Verwaltung nicht wäre, war immer mein erster Satz, der sofort
Okay.
kam. Und dann sagte Betty, na, da weiß ich aber was. Und haben uns einfach auch aus diesem, ich sage jetzt mal, therapeutischen Kontext, streng genommen, haben wir uns sogar noch früher in einem privaten Kontext über einen Hund kennengelernt, lustigerweise. Und so haben wir einfach auch langsam gemerkt, so Stück für Stück, über, das waren 10 Jahre doch auf,
Ja,
9 Jahre, die wir uns im therapeutischen Kontext dann kannten. Und dadurch war einfach auch schon ein ganz enges Vertrauen da. Also ich wusste, ich habe es jetzt nicht mit dem, was ich als Therapeut, als von Bankern so denke. Das war da nicht. Und dadurch hatte ich einfach schon so ein Vertrauen, als dann Betty auf mich zukam und sagte, Mensch, wollen wir es nicht zusammen? Da war dann der Moment da, wo ich echt dachte, also wenn überhaupt mit irgendjemanden, dann mit ihr, ne? Also es war jetzt einfach auch ein gewachsenes Vertrauen im Vorfeld mit mir.
Habt ihr so eine gemeinsame Zielsetzung? Also entweder ihr beide oder mit eurem gesamten Team, gibt es so einen Plan, wo es hingehen soll?
Wir wollen gerne Miriams Konzept noch ein bisschen mehr in die Breite bringen. So, und jetzt darfst du weiter erzählen.
Ja, genau, also mein Konzept, das Thema mit dieser, na, also zum einen das Praxiskonzept von der organisatorischen Seite her mit diesen eher 40 Minuten oder länger bestehen, wo die Krankenverordnung gerade wirklich toll in die Hände spielt. Also ich hoffe, das geht noch weiter mit dem Thema. Und auf der anderen Seite hatte dieser therapeutische Kontext die ursachenorientierte Ganzkörperbehandlung und der Ganzkörperanalyse, die wir da machen. Eine Methode ist, die mir jetzt quasi, wo ich methodisch mit dem Patienten schauen kann, wo kommt das Problem denn her? Was gibt es vielleicht ursächlich? Der Patient, der schon ewig für den Rücken behandelt wird und immer wiederkehrt, obwohl er top fleißig seine Übung macht, mitmacht, wo er nur kann und trotzdem hängen bleibt, bis wir das Sprunggelenk unten als instabiles erkennen und da die Kapsel wieder restabilisieren können. Und das ist das Besondere an diesem aus der Prototherapie kommenden Konzept, wo ich einfach gesagt habe, Mensch, das müssten viel mehr Therapeuten kennen. Die würden alle wieder viel lieber Physiotherapeut sein wollen und nicht abwandern in, ah, ich probiere mal noch das Konzept und das Konzept und am besten flüchten wir in die Osteopathie, weil da haben wir ja eine Stunde Behandlung. Das ist so das, was ich eigentlich so meine persönliche Mission habe. Ich möchte, dass wir Physiotherapeuten bleiben. Dass wir Physiotherapeuten bleiben und da nicht wegflüchten, weil wir können es im physiotherapeutischen Kontext machen. Ich habe 80 Minuten Analysezeit. Wer hat das schon? Ne? Und das haben wir uns einfach kreiert und die Patienten nehmen das an. Und zwar dankbar, die reichen es unter der Hand bei Grillpartys weiter, dass es da so was Tolles gibt und bezahlen dann den Preis.
Jetzt wäre ja der eine Weg, du kannst das machen, was alle Therapeuten machen, die eine Konzeptidee haben. Sie sagen, ich biete dazu Fortbildung an, erkläre anderen Leuten, wie es geht. Dann hast du plötzlich ein Fortbildungsinstitut in der Backe. Du kannst sagen, ich mache weiter Praxen auf und mache die größte Praxiskette, die vernünftige Therapie anbietet. Und du könntest hingehen und sagen, ich baue das so um, das ist ein Franchise-System, müssen andere Leute mein Konzept kaufen können. Ha, Betty, jetzt muss man dazu sagen, ich sehe gerade, wie Miriam mit dem Kopf schüttelt und Betty nickt. Da sind ja die unterschiedlichen Ansätze dran.
Nein,
Deswegen,
um
und
Gottes Willen, es soll kein Franchise werden. Nein, nein, nein. Aber ich habe mir es schon beinahe gedacht, deswegen habe ich genickt, dass das jetzt kommt,
ja,
ja.
okay, das war ja. Also, ja, das ist ja aber eine Frage, wenn man nach Ziel fragt, in welche Richtung geht. Ich meine, man muss auch kein Ziel haben, aber es könnte ja sein, dass sie sagt, ja, wir wollen, weiß nicht, in dieser Region noch ein bisschen größer werden, aber dann reicht es auch irgendwann.
Ich fange mal an, weil es jetzt wegen der organisatorischen Sache geht. Wir haben gesagt, am Anfang hat man uns sehr belächelt. weiß ich noch. Wir haben gestartet und haben gesagt, wir sind eine Doppelspitze. Und dann haben die gesagt, seid ihr noch ganz klar im Kopf, gell? Ihr braucht ja jetzt nicht da mich als Orga-Tante und die Miriam, das ist doch viel zu überdimensioniert. Und da haben wir gesagt, natürlich, jetzt ist es. Aber es ist so viel Bedarf, weil dieses Gesundheitswesen ist so regulatorisch und ist so bürokratisch, dass du einfach jemanden brauchst, der sich um genau die Sachen kümmert. Ein Physiotherapeut lernt das nie. Und ich habe das ja in meiner langjährigen Tätigkeit auch in Praxen und Kliniken gesehen. Da ist dieses Fundament, dieses Betriebswirtschaftliche, das liegt komplett brach. So. Und wir haben gesagt, wir machen das, aber das geht natürlich nur, wenn wir mehr Praxen haben. Sonst ist es nicht effizient, logisch. Klar.
Ah,
Das
also ihr schafft die Basis dafür, dass ihr zu zweit als Doppelspitze gut arbeiten könnt.
genau, und da brauchst du mehr Praxen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen dann noch mehr Praxen. Aber natürlich wollen wir schon Miriams Konzept ein bisschen mehr in die Fläche bringen, aber nicht als Franchise-System.
Sondern?
Mit vielleicht jetzt ja 4, 5 Praxen. Und da müssen wir mal schauen. Natürlich haben wir auch Miriam auch schon mal nachgedacht wegen Fortbildung machen, aber das ist zeitlich, glaube ich, Miriam im Moment nicht möglich.
Ja, und da kommt dieses, ob sich's mehr lohnt. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wir haben uns das nicht in den Kopf gesetzt. Wir wollen so und so viel Millionen Umsatz haben. Das war nicht unser Gedanke, sondern unsere Idee war ja wirklich ein therapeutisches Konzept, einen Kontext, also tatsächlich in die Welt zu bringen, tatsächlich. Also auch ein bisschen idealistisch das Ganze ein Stück weit. Und deswegen haben wir gesagt, so, na, so 4, 5 Praxen, dann müsste sich so unser System tragen. Und dann schauen wir, ob man nicht dann daraus, aus dem Team heraus, quasi ein Fortbildungskonzept erarbeiten können oder Dozententätigkeit oder was auch immer machen können, was ich ja auch zum Teil schon mache tatsächlich. Und das einfach gemeinsam im Team macht. Also ich habe einfach nur mehr Hände gebraucht, als ich zur Verfügung hatte. Und das haben wir jetzt ja eigentlich schon ganz gut geschaffen. Also es ging jetzt wirklich schnell vorwärts, muss ich sagen. Und jetzt dann den nächsten Schritt, wirklich ein Weiterbildungskonzept anzubieten, das dauert jetzt bestimmt noch ein bisschen. Aber das Schöne ist, wir können es ja, weil wir jetzt halt eben auch größer sind, haben wir ein größeres Praxisteam, dann lohnt sich halt auch mal zu sagen, okay, wir machen mal einmal im Jahr die Praxis zu für 2 Tage, schmeißen alle in einen Raum zusammen aus allen Praxen und schulen mal das Team, dann wird ja auch sowas nochmal effizienter. Und damit schaffen wir einfach schneller eine größere Weitergabe des Ganzen, was wir da uns ausgedacht hatten.
Es gibt ja inzwischen auch Investoren, also Leute, die nicht vorher Patient in der Praxis waren und dann sagen, ich unterstütze die
Ja.
mal, sondern die rein Geld vermehren wollen und die erkannt haben, dass man in der Physiotherapie Geld verdienen kann, wenn man das will. Würdest du sagen, dass in Zukunft oder dass die Zukunft in Ketten stattfindet? Also Ketten wie ihr, so innerlich getriggerte, aber auch finanziell getriggerten Ketten?
Ich kann nur sagen, wir sind schon von mehreren Investoren, Investmentbankern angesprochen worden, haben uns natürlich dagegen ausgesprochen, weil ich habe selber persönlich Bedenken, weil einfach die fachliche Expertise fehlt und da nur Kennzahlen wichtig sind. Ich kann es nicht beurteilen vom Markt, das kann Mirjam besser vielleicht beurteilen, aber ich denke mir, mit solchen Private Equity Fonds das zu machen, weiß ich nicht, ob das, vielleicht ist es erfolgreich, aber ich würde es als eher nicht langfristig erfolgreich sehen, weil wir kriegen das ja tagtäglich mit. Man muss einfach beim Mitarbeiter sein und der ständige Austausch und dieses auf Augenhöhe, das muss einfach möglich sein. Die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen. Physiotherapeuten sind gut Menschen und die muss ich gut behandeln. Und dann muss ich meinen Banker auch Banker sein lassen, der ist dann im Hintergrund. Dann bin ich einfach nur die Betty und dann funktioniert das. Bei einem Private Equity Fonds sehe ich einfach nur dieses Kennzahlengetriebene und ja, das Monetäre im Vordergrund. Und ob das erfolgreich ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht mehrere Praxen zu haben, könnte vielleicht die Zukunft sein.
Ich würde es mal ganz einfach formulieren. Wenn es eine Kette wird, passiert halt schnell, dass das Herz bei der Sache verloren geht. So. Und nochmal zu der Frage zurückzukommen, was uns so bei unser Ziel ist. Wir wollten einfach auch ein Team haben. Also wir für uns als Mensch wollten das ja schon haben. Wir wollen selber als Praxisinhaber gerne zur Arbeit kommen und freuen uns auf das Team, die täglich zu sehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen es auch ein gewisses Stück weit noch familiär halten. Wir möchten noch jeden Mitarbeiter kennen. Das ist einfach ein Punkt. Und je größer die Kette wird, desto schwieriger wird das umzusetzen. Und das war unsere Motivation tatsächlich. Und ich glaube, dass die sehr gesund ist. Einfach weil die Menschen gehen immer mehr zurück, ne? Also ich meine, zurück im Sinne von der Schulmedizin weg zum Heilpraktiker, weil sie da einfach noch mal anders behandelt werden können. Also es gibt immer mehr Menschen, die bereit sind, mal was wirklich in die Hand zu nehmen, wenn sie die Möglichkeiten haben, auch mal anderes in Anspruch zu nehmen, weil sie merken, irgendwie gibt es da eine gewisse Sackgassen.
Okay, jetzt lass ich den Punkt mal kurz mitnehmen. Du hast gesagt, die gehen von der Schulmedizin weg zum Heilpraktiker. Meine Vermutung wäre, nach dem, was ich vorhin von dir gehört habe, ist, dass das primär auf den Faktor Zeit zurückzuführen ist. Da nimmt sich jemand Zeit und kümmert sich individuell um mich und ich bin nicht 0815.
Auch würde ich sagen. Also
Okay.
die Zeit, um sich kümmern, da kommen Sie ja wieder zu dem, da ist jemand, der mir zuhört.
Ja, genau.
Ne? Da kommt das immer wieder genau bei dem. Und ja, da gibt es einfach nicht mehr dazu zu sagen. Ich finde, wir sind am Ende Menschen und überall da, wo wir fangen, alles wie so Systeme zu quetschen, wo es nur noch um Kennzahlen geht, ja, das hat was mit Industrialisierung gefühlt am Ende zu tun. Also was sehr. So was strukturieren, der Mensch steht gerne mal im Vordergrund. Und wir sind Therapeuten. Ich finde, das Menschliche muss im Vordergrund bleiben. Und an dieser Stelle, glaube ich, da wird's kriselig, ne?
Okay, jetzt kommt aber eine Kasse um die Ecke und sagt, Mann, wir haben im letzten Jahr 12 Milliarden ausgegeben für Heilmitteltherapie. Und wir haben schon das Gefühl, dass die Hälfte davon zum Fenster rausgeschmissen ist. Da werden Leute über Jahrzehnte mit Lymphdrainage therapiert, die aber nie einen Kompressionsstrumpf bekommen. Es werden Behandlungen durchgeführt, für die es null Beleg gibt, dass es irgendwas bringt. Kannst du das nachvollziehen, dass die Kassen das blöd finden, dass sie Geld raushauen und nicht wissen, was sie dafür bekommen?
Das kann ich nachvollziehen, klar.
Ja, genau.
Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, absolut. Also gibt es nichts dazu zu sagen, ne?
Aber das habe ich, glaube ich, ganz zu Anfang einmal gefragt, gesagt, wie messt ihr denn Therapieerfolg? Also da hast du gesagt, hey, das habe ich im Gefühl, und wenn nach einer Behandlung nichts ist, dann mache ich was weiter. Ja, glaube ich. Aber gäbe es nicht irgendwie schon auch den Anspruch, dass man sagt, Mensch, wir müssen mal irgendwie nachweisen, dass wir was tun, Betty?
Ja, also das war ja auch ein Punkt, wo die Miriam und ich schon des Öfteren gesprochen haben. Und deswegen fand ich auch ihr Konzept so interessant. Ich habe das nämlich auch selber gesehen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass da Leute 3, 5, 6 Jahre zur Physiotherapie gehen. Ich sage, was? Aber Miriam sagte, bei mir, nach einem halben Jahr müssen die weg sein. Ich so, ne? Und dann sagt sie, ja, die müssen austherapiert sein, weil ich nach der Ursache schaue. Und das ist das Konzept. Und deswegen kann ich die Kassen auch gut verstehen. Ja.
Aber dann wäre das ja eine Kennzahl. Also, wie schnell sind wir mit der Behandlung durch? Also, es wäre sozusagen, also, es gibt, glaube ich, Praxen, in denen Prämien dafür gezahlt werden, wenn man möglichst viele chronische Patienten hat. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ihr macht. Ihr sagt, wir wollen Patienten zügig austherapieren.
Ja, wir wollen natürlich austherapieren, auf jeden Fall. Wie kann ich Ihnen das jetzt gut beschreiben? Es gibt ja einfach sehr individuelle Patienten. Na, der eine bringt halt einfach Fibromyalgie noch mit und dies und jenes. Und dann wird es sehr ausschweifend. Na, dann brauche ich einfach länger. Da kann es auch mal 2 Jahre dauern, bis ich den wirklich so weit habe, dass ich sagen kann, okay, jetzt machen wir mal einen Cut, jetzt machen wir mal eine Pause, gucken, wie es dir geht, wie kommst du alleine klar. Und wenn was ist, klingelst du wieder an. Dann versuchen das schon auch wirklich einen Stopp zu machen, zu sagen, so jetzt komm mal wieder selbst klar. Da kann ich jetzt sagen, da ist unsere Methode halt einfach genial messbar, leider. So Glück. Und zwar haben wir eine Methode, wo man über die Haut testet, über das Dermatom einen mechanischen Reiz setzt. Und darüber sehen wir, geht die Schmerzhaftigkeit aus dem Segment weg. Und das macht es als sehr objektivierbar und messbar, und zwar auch Therapeuten unabhängig. Also ich muss ein bisschen lernen, diese Tests durchzuführen, aber wenn er das hat, dann merke ich schonungslos, war ich an der richtigen Struktur bei der Behandlung dran oder nicht. War sehr schonungslos. Also es treibt den manchmal in den Wahnsinn, wenn man dann merkt, ach Mensch, verdammt, jetzt irgendwo dieser Nerv, der hat noch was und ich muss die Struktur noch finden, die das Problem darstellt. Aber dann geht man wieder ins Team, ins Gespräch und dann, ach ja, stimmt, faciales Innovation ist auch da und da, probiere ich da mal und suche mal, bis man das dann gefunden hat. Also da ist die Methode einfach wirklich an dieser Stelle tatsächlich ein objektives Messinstrument tatsächlich.
Dokumentiert ihr das? Ja, ne? Dann könnt ihr aber auch auswerten, wie eure Therapieerfolge sind.
Das könnte man in Zukunft vielleicht mal hingehen und machen, aber das ist ja was, was wächst mit der Zeit. Ne? Wir hatten jetzt halt viel in den letzten 5 Jahren damit zu tun, erstmal die Praxen aufzubauen. Und das sind jetzt so, ne? Jetzt kommt so die Kür. Jetzt haben wir so die Basis geschaffen für das, was wir da vorhin genannt hatten. Und jetzt können wir wirklich weitergehen und solche Dinge nochmal spezifizieren und nochmal genauer sagen, okay, idealerweise sollte diese Schmerzhaftigkeit aus dem Segment eben rausgehen, nachweisbar und so weiter. Also das kann man jetzt Stück für Stück machen. Da würde ich sagen, da hat man einfach jetzt nur eine lange Aufbauphase jetzt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir das System stehen und jetzt können wir da an diesen Feinheiten feilen. Aber
Okay,
sie
das ist ja auch eine Vision zu sagen oder eine Zielsetzung. Wir wollen auch anderen gegenüber nachweisen können, dass wir hier Effekte haben, positive Effekte in der Versorgung.
Ja, aber dann geht es darum, euer Patienten oder Kassen gegenüber. Wäre natürlich spannend, klar, hätte ich sehr gerne, aber wer hat schon die Zeit, das zu machen, was wir jetzt tun und dann noch vielleicht hinzugehen, Therapiewissenschaften zu studieren und dann noch was nachweisbar so offensichtlich, dass die Kassen es irgendwann machen, wäre mein Traum, ganz ehrlich.
Wir können ja mal das umdrehen, um jetzt mal einen Blick in die Zukunft zu machen. Die GKV hat gerade gesagt, sie wollen Zahlungsstopp haben und wollen Zahlungsmoratorium haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir weiter Steigerungsraten im Physiotherapiebereich haben, wie sie in den letzten Jahren gesehen haben. Das wäre höchst unwahrscheinlich, zumal wir ja auf der Eingabenseite auch gerade richtig Probleme kriegen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass früher oder später das nachgewiesen werden muss, dass das Geld, was man da ausgibt, irgendeinen wie auch immer gearteten Nutzen hat. Kriegst du nicht Bedenken, wenn du siehst, dass wir sozusagen weniger Einnahmen haben?
Nein, tatsächlich ganz schlicht nein. Wahrscheinlich einfach die Zufriedenheit der Patienten. Also ich denke, das wäre mit ein Faktor. Also da sind wir jetzt wieder bei eher wissenschaftlichen Themen eigentlich, wenn es um Messbarkeit und solche Dinge geht, ne? Weil
Auch,
Therapie messbar machen ist nicht so einfach. Es gibt ein paar Faktoren, klar, Range of Motion, Bewegungskraft, da gibt es viele Möglichkeiten, die man messen kann. Ich finde aber auch, dass die Zufriedenheit des Patienten, wie geht es mir, wie ist meine Lebensqualitätssteigerung da? Also da braucht es einfach viele Faktoren. Nur da ist halt die Frage, naja, ich könnte jetzt hingehen, vielleicht bei, am Schluss den Patienten Fragebogen noch mitgeben und sagen,
Lebensqualität kann man doch
was,
messen.
ne? Da könnte man ja schon mal anfangen. Aber ich glaube, man müsste ja das Rad größer drehen und einfach sagen, liebe Kassen, was braucht ihr denn als Beweis?
Und wenn du die fragst, dann sagen die, wir sind doch keine Therapeuten, wir wissen nicht, was es ist. Wir haben gedacht, ihr würdet uns das sagen. Das ist ganz lustig.
Kommunikation ganz gut und Austausch miteinander am besten, ne? Der wäre natürlich da sehr, sehr hilfreich an dieser Stelle, wenn man da wirklich ins Gespräch miteinander gehen würde und sagen würde, es braucht einfach Therapeuten, ja.
Ja, aber das wird nicht reichen, aber egal, ja.
Braucht da einfach mehr von dem und ja, vielleicht bräuchte es einfach mal was, dass die Kassen sagen, Mensch, weiß doch mal nach, was gibt es für Möglichkeiten.
Das wird bestimmt kommen, glaube ich schon. Okay, wie kriegst du Fachkräftemangel? Hast du ja kein Problem, offensichtlich.
Wir
Ja,
merken schon, dass es
nee.
nicht so einfach ist. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Also am Anfang ging das wie von Zauberhand. Das war einfach nur verrückt und magisch, wie es schnell ging, ne? Aber je größer man wird, desto mehr hat man halt eben auch Möglichkeiten, da nochmal die Räumlichkeit mit Therapeuten zu bestücken. Ja, merkt man schon. Doch.
Habt ihr schon Konzepte, wie ihr damit umgehen wollt, dass ihr dann nicht mehr genug Fachkräfte irgendwann habt? Also könnt ihr Patienten auch könnt ihr Parallelbehandlung machen oder sowas, wie das bei den Ergotherapeuten und Logopäden läuft?
Bei unserem Therapiekonzept nicht so ganz, weil es ist sehr eins zu eins und auch sehr manuell tatsächlich, wenn es um diese Methode geht. Wir haben natürlich schon auch ganz klassisch, ich sag mal, neurologische Behandlungskonzepte, wo es ein bisschen anders abläuft, klar. Aber selbst da kann man unser Konzept einbringen und den neurologischen Patienten noch massiv helfen. Aber ja.
Haben wir, um das Fachkräftemangelthema zu be also das ist ja eine Riesengefahr auch für euch wirtschaftlich. Wenn es keine Fachkräfte gibt, könnt ihr keinen Umsatz machen.
Ja, aber da ist halt wieder unser Konzept das Schöne. Es ist halt einfach unser Konzept, dass wir, wie soll man sagen, schon in dem Bewerbungsgespräch dann entsprechend auch klarstellen, hey, wir machen da was Besonderes. Und wir haben es auch jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass einfach Kollegen, also Mitarbeiter, bekannte Physiotherapeuten, Kollegen zu uns in die Praxis mitgebracht haben, für uns geworben haben sozusagen und so die Patienten, Therapeuten dann zu uns kamen.
Das heißt, deine Erfahrung ist, dass das Therapiekonzept ein wichtiger Baustein in der Mitarbeitergewinnung ist.
Unbedingt. Und halt eben auch dieses Teamsitzungsthema. Klare Strukturen ist ein ganz wichtiges Thema, dass ein Computer nicht, wenn ich einen Klick mache, ewig braucht, wo ich dann sehr dankbar bin, dass der Betty einfach weiß, wie man die Geräte schnell kriegt und
Ja,
alles
klar.
funktioniert und macht. Und wenn mal zum 100. Mal das Internet ausfällt, sie einfach da ist.
Habt ihr ein Prozessmanagement? Habt ihr ein QM oder sowas? Ein
Ja.
Organisationshandbuch für die einzelnen Praxen, wo es immer alles gleich abläuft? Also müssen eure Praxen gleich arbeiten?
Ja, wir haben ein Praxishandbuch und wir haben dieselben Formulare, dieselbe Dateistruktur, dieselben Prozesse. Ja,
Okay.
genau.
Wenn jetzt
Also.
jemand das gehört hat und sagt, Mensch, die Betty und die Miriam, das sind ja schlaue Leute, mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten. Könnt ihr dann einfach bei euch anrufen und sagen, darf ich mal vorbeikommen?
Natürlich.
Leute sind herzlich willkommen, die neugierig geworden sind und die können einfach Kontakt mit aufnehmen. Ne?
Ja.
Miriam, du hast eben gesagt, hier, dein Wunsch für die nächste Regierung, wer immer das auch sein wird und was immer da passieren wird, ist, dass wir einen Sitz im GBA bekommen als Heilmittelerbringer. Ist das dein zentraler Wunsch? Ist das wichtiger als Reform der Berufsbilder?
Mir ist einfach beides an der Stelle richtig. Es bringt nichts, wenn ein Therapeut von extern einfach nur was einwerfen darf in das GBA-Thema und aber gar keine wirkliche Stimmengewalt hat, in Anführungsstrichlein. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir da auch als Therapeuten eine politische Affinität entwickeln und aktiv werden.
Ja, bitte.
Definitiv. Also, das ist, finde ich, ganz, ganz auch wichtig und dass wir da nicht wegschauen. Und das ist natürlich, da muss ich jetzt wieder auf unsere Doppelspitze zugreifen. Jetzt habe ich die Möglichkeit und die Zeit, auch da mal was aktiv zu werden und zu tun, ne? Und das geht halt nicht, wenn ich nur an der Behandlungsbank stehe.
Das ist eine wichtige Erkenntnis, die man auch, glaube ich, allen Leuten sagen könnte, ne? Jeder bekommt die politische Vertretung, die er verdient und an der er sich mit beteiligt hat. Also man kann nicht von jemandem anders was einfordern, was man selbst nicht bereit ist, mit zu unterstützen. Das ist das Problem. Aber das ist ja auch, was wir wollen bei Patienten. Das ist ja wie in der Therapie. Da sollen ja Patienten auch begreifen, dass es ihr Körper ist und
Genau.
ihre Bewegungsmuster sind und dass nicht ein Therapeut die Verantwortung übernehmen kann. Insofern passt es ja. Insofern ist Therapie hochpolitisch. Ja. Okay. Betty, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Miriam, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für eure Offenheit und dass ihr so toll habt teilhaben lassen an eurem Erfolg. Das finde ich großartig. Ihr könnt, glaube ich, echt stolz sein. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Und viel Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich tolle Impulse mitbekommen haben von dem, was ihr da macht. Und das wäre klasse, wenn wir uns gegenseitig befruchten könnten und uns gegenseitig unterstützen könnten, besser zu werden zusammen in der Versorgung unserer Patienten.
Ja, vielen Dank.
Vielen
Danke.
Dank.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folge uns und teile uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.